Wunderschönen guten Morgen. Sonne fällt, scheint halt immer die Sonne. Ist irgendwie, weiß nicht, wie der das macht, aber ist schon toll. Ja, ihr Lieben, danke für die tolle Moderation, für den klasse Lobpreis, für das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist einfach schön, bei euch zu sein. Ich bin irgendwie wackelig auf den Beinen. Ich habe seit 3 Wochen eine Gürtelrose. Das wünsche ich keinem Menschen. Das ist was richtig Brutales. Also wenn ihr so zwischendurch immer für mich beten wollt, einfach, dass mir Kraft geschenkt wird. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ich mache das ja immer so, ich sage, Herr, was ist jetzt dran? Was möchtest du der Gemeinde Sonnefeld sagen? Und dann fange ich das Bibellesen an und dann kam ein Bibelvers und als ich den gelesen habe, dachte ich, oh, das wird spannend. Der steht im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 8. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und wie ich das so, diesen Bibelvers vorgelesen habe, so ist meinem geistlichen Auge, habe ich die ganzen Fettnäpfchen in etwa gesehen, wo es da bei der Bibelstelle reintreten kannst. Ich habe gedacht, wenn jemand jetzt hier sitzt, der vielleicht mit Evangelium, mit Bibel, mit Wort Gottes überhaupt keine Ahnung hat, wenn der das liest, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, denkt, oh, na, das hört sich diskriminierend an, das ist ja fast rassistisch, das ist ja wie dieser Turbokapitalismus von den Amerikanern, hat der wohl was gegen Arme? Und dann kommt noch der, der sagt, mich aber habt ihr nicht alle Zeit, da ist irgendeiner beleidigt, ne, ein wenig so Selbstmitleid, naja, die anderen sind immer alle wichtig. Aber ich bin es nicht. Kann man rauslesen. Und wir müssen uns nicht wundern, die wenigsten Menschen in unserer Welt wissen noch irgendwas vom Evangelium. Also wie sollen sie das beurteilen, wenn sie es noch nie gehört haben? Aber wie ist es denn mit uns? Und dann dachte ich mir, was macht es mit uns, wenn wir das lesen? Arme, habt ihr alle Zeit bei euch. So, jetzt geht normalerweise diese ganze Gedanken Karussell geht da oben los. Wer ist denn jetzt eigentlich arm? Gehöre ich da dazu? Habe ich das Mindesteinkommen? Gibt es da nicht Reichere? Der Helmut, ist der überhaupt der Richtige, der über dieses Wort predigen darf? Also ich weiß nicht so richtig. Und außerdem, er müsste vielleicht den Reichen bloß 90% von ihrem Geld wegnehmen. Und wie weit geht es noch? Die Allerreichsten haben jetzt in der Corona-Pandemie ihr Vermögen verdoppelt und wir armen Mäuse, wir müssen. Ich will es gar nicht so weit ausführen. Ich glaube, Geschwister, was ich euch versucht habe, da jetzt ein wenig zu schildern, so geht es uns oft den ganzen Tag. Da ist irgendein Stichwort und da oben fängt das Karussell an. Kennt ihr das? Von einem Stichwort fängst du an zu überlegen und zu denken und zu sonieren. Das ist so ungefähr, wie wenn so eine Herde von Wildpferden losgelassen wird. Ich kenne mich mit Pferden überhaupt nicht aus. Also ich bin überhaupt keine Ahnung. Aber das kann ich mir vorstellen. Wenn so eine Herde Wildpferde losgelassen wird, die wieder einzufangen, na da gute Nacht. Und so ist es manchmal mit unseren Gedanken. Diese Herde Wildpferde, die verbreitet sich wie ein Lauffeuer. So, und jetzt, wie kriegst du denn wieder rein? Und ich tue mal spekulieren. Am Ende dieser Gedanken werden die allerwenigsten von uns sagen, ach, war das jetzt schön. Ach, waren das jetzt schöne Gedanken. Das hat mich jetzt richtig aufgebaut. Ach, fein. Sondern am Ende dieser Gedanken bist du vielleicht traurig, zornig, wie der, wo wir jetzt in dem Bild gehört haben, der meint, am Abgrund zu stehen, der die Hoffnung verloren hat, der irgendwie völlig entmutigt ist. Ich glaube, das kennen wir. Ich glaube, das ist eins unserer größten Probleme in unserer heutigen Zeit. Wir haben so viel Informationen, wir werden mit so viel gefüttert und dann kriegen wir unsere Gedanken im Endeffekt nicht mehr richtig in die Kurve rein. Und ich möchte euch heute anhand von dem Wort Gottes helfen, dass wir vielleicht unsere Gedanken mal wieder ordnen. Und vor allen Dingen, dass wir mal überlegen, was ist denn eigentlich damit gemeint? Was wollte denn Jesus? Was wollte denn der Apostel Johannes uns mit dieser Bibelstelle sagen? Ich lese uns mal vor. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer der Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Jetzt kommt die Stelle. Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese gesamte Bibelstelle uns mal verinnerlichen, was denn eigentlich wirklich passiert ist. Und vor allem auch mal die Personen betrachten. Dann ganz zum Schluss heißt es, eine Menge der Juden. Also immer wo Jesus war, waren ganz viele Menschen. Das müssen wir wissen. Das war ganz schön anstrengend, Leute. Immer wo Jesus war, waren ganz viele Menschen. Und hier ist die Menge der Juden. Und wir denken, naja, die kommen natürlich, weil sie Jesus sehen wollen. Aber der Johannes, der sagt hier ganz nüchtern, sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Wo ist denn unsere Motivation, Geschwister? Warum kommen wir? Warum kommen wir in den Gottesdienst? Warum kommen wir zu Jesus? Sind wir vielleicht wie die Menge der Juden, die, ich drücke es mal mit unseren Worten aus, eigentlich bloß ein Selfie mit dem Lazarus machen wollten, oder? Komm, Lazarus, stell dich mal mit her. Hey Leute, ich habe das neueste Selfie. Oder du, ich habe schon ein Bild von dir dabei. Kannst du mir nicht ein Autogramm geben? Bei uns in der Gemeinde ist jemand, der hatte früher Autogramme gesammelt. Ah, was der alles gehabt hat, unglaublich. Vielleicht sind wir auch so unterwegs. Mensch, wenn heute irgendwas Besonderes passieren wird im Gottesdienst. Irgendwas, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Das wäre es doch, oder? Handy raus, Selfie gemacht. Ja, Geschwister, die Frage müssen wir uns stellen. Wo ist denn unsere Motivation? Um was geht es uns denn wirklich, eigentlich? Ja, und der nächste ist der Judas. Judas Iskariot, das ist der Kämmerer. Der Mann, der über die Finanzen wacht. Ist ja interessant, dass Jesus auch das eingeteilt hat. Ne? Gutes Beispiel. Der hat gesagt, ja, wir kriegen ja auch Spenden. Und dann brauchen wir jemanden, der da sich drum kümmert. Und den Kassierern, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, den Kassierern, den eilt ja immer so ein besonderer Ruf voraus. Ne? Also wer das Geld hat, der schafft an, oder? Mit dem Kassierer sollte man es sich in der Gemeinde gut halten. Wenn du echt einen Dienst oder was machst, das wäre nicht schlecht, wenn der auf deiner Seite wäre. Und deswegen hat man wahrscheinlich dem Judas Iskariot da immer in die Ruhe gelassen, weil wir gedacht haben, das ist alles ein wenig so suspekt, ich blicke da nicht durch. Und in dem Moment, Geschwister, in dem Moment offenbart er sich wirklich. Und der Johannes, rückblickend, blickt durch. Du, das hat er nicht gesagt, weil das so fromm klingt. Ja, also, Arme, habt ihr alle Zeit bei euch. Ich erkläre es euch gleich, warum er auf diese Idee kommt. Ganz pickelhart, sagt die Bibel, nee, das war ein Dieb. Der hat die Kasse verwaltet. Ich hoffe, bei euch ist das nicht der Fall. Eure Kassierer sind clean, wie überhaupt die Kassierer in unseren Gemeinden. Der hat die Kasse verwaltet und das Einzige, was der sich gedacht hat, war, na hoffentlich kommt so viel Kohle rein wie irgendwie möglich, dass ich so schnell wie möglich da was für mich abzwacke. Es gibt Dinge, Geschwister, die sieht nur Gott. In dem Fall wird es offenbar. Ich möchte nicht wissen, wie viele Männer und Frauen im Reich Gottes vielleicht auch so unterwegs sind, denen es eigentlich nur um die Kohle geht. Interessant war bei mir oder in unserer Gemeinde, wenn Leute die Gemeinde verlassen haben, dann habe ich nach einer gewissen Zeit oft unseren Kassierer gefragt, wie schaut es denn aus? Und der hat mir immer das Gleiche gesagt. Der oder die haben schon vor mindestens einem Jahr aufgehört, irgendwas zu spenden. Manche, die haben nie irgendwas gegeben. Da denke ich an unseren alten Bruder Geiger, der mir gesagt hat, Leute, der Geldbeutel muss sich extra bekehren. Ja, wirklich, ist was dran? Der Geldbeutel muss sich extra bekehren. Bitte? Repetieren. Weiß ich nicht. Nee. Auf jeden Fall, da wird es offenbar. Den Juden ging es nicht um die Armen. Und dem Judas Iskariot ging es auch nicht um die Armen. So, jetzt kommt die Maria. Sie wird übrigens oft fälschlicherweise mit der Maria Magdalena gleichgesetzt. Das war sie also nicht. Das lässt die Bibel von der Exegese nicht zu, diesen Schluss. Sie war halt die Schwester einfach von der Martha und vom Lazarus. Und diese Maria, die tut etwas ganz Außergewöhnliches. Gut, es war klar, wenn jemand kommt, der hat staubige Füße, dann sind ihm die Füße gewaschen worden und man hat ihm die Füße getrocknet. Also es waren die guten Hausherren, die das gemacht haben. Manche haben es nicht gemacht, aber die guten haben das gemacht. Und jetzt kommt diese Maria und die hat Nardenöl. Das war also was richtig Tolles, was richtig Wertvolles. Ein Pfund heißt hier drin. Nach den damaligen Gewichten waren das 327 Gramm, habe ich mir aufgeschrieben. Ich hoffe, ja, genau. 327 Gramm. Das ist schon was, ne? Das sind drei Tafel Schokolade, oder? Also hast du schon was in der Hand. Und dieses Nardenöl hatte den Wert von 300 Dinaren. Ein Dinar war ungefähr ein Tageslohn. Ich würde es mal ganz vereinfacht sagen, Tageslohn ist 100 Euro. Also war das, was diese junge Frau da in der Hand hatte, 30.000 Euro wert. 30.000 Euro nimmt diese Frau und salbt damit die Füße Jesu. Das ist die eigentliche Sensation, Geschwister. Dass diese Frau, die sich weder für arm oder reich oder sonst was gehalten hat, die hat einfach gesagt, da ist Jesus und für ihn ist das Beste gerade gut genug. Wow, trägst du mal runter auf mich. Ich sehe Jesus da draußen rumlaufen, sag Jesus, hier hast du mein Auto. Na, los, Mauro, komm. Brauchst du nicht mehr zurückbringen. Oh, was? So viel Opfer? Es wird hier etwas uns vor Augen gehalten, Geschwister. Das ist für uns eigentlich undenkbar. Da ist ein Mensch, der liebt Jesus über alle Maßen. Und um das irgendwie sichtbar zu machen, gibt er diesem Menschen das Teuerste, was er hat. Vielleicht war es gedacht einmal für ihre Rentenversicherung oder für das, was man auf die Seite gelegt hat. Und salbt diesem Menschen die Füße und dieser ganze Raum wird erfüllt. Merken wir etwas, Geschwister? In der ganzen Bibelstelle geht es nicht eigentlich um Arme. Es geht vordergründig um unser Verhältnis zu Jesus. Die Juden, für die hätte Selfie mit dem Lazarus genügt. Der Judas hat wahrscheinlich schon längst mit Jesus abgeschlossen, denen ging es nur um die Kohle. Und dann ist aber diese Frau da. Frauen galten ja zu der Zeit bei den Juden sowieso nicht allzu viel. Dann ist diese Frau da und ich sagte, ich möchte meine Liebe in irgendeiner Form ausdrücken und ich gebe ihm das Wertvollste, was ich habe. Geschwister, wenn wir uns daran messen, da muss jeder die Klappe halten, oder? dann hat keiner von uns das Recht, irgendwie zu sagen, oder übrigens, jetzt habe ich fast schon wieder so und so viele Überstunden gemacht, oder wenn du wüsstest, was ich alles für die Gemeinde geleistet habe, und so weiter und so fort. Wenn wir das betrachten, Geschwister, dann haben alle Gedanken, die wir über Armut und sonst wie, überhaupt keinen Gegenwert. Gigantisch, Geschwister, gigantisch, was diese Frau macht. Wertschätzung. Sie zeigt Jesus Wertschätzung. Und ich bin überzeugt, Jesus hat in der Zeit, wo er gedient hat, alles Mögliche mitgekriegt. Und man hat alles Mögliche zu ihm gesagt. Aber so eine Wertschätzung hat er wahrscheinlich noch nie gekriegt. So, jetzt brechst du mal runter auf dich. Wie wertgeschätzt fühlst du dich? Von deinem Ehepartner? Von deinen Kindern? Von deinem Chef? Von deinem Gemeindeleiter, von egal wie. Wertschätzung, Geschwister, ist ein Schlüsselthema unseres Lebens. Und ich garantiere dir, wenn Wertschätzung in deinem Leben drin ist, sowohl was du an Wertschätzung kriegst, als auch was du an Wertschätzung gibst, dann sieht dein Leben ganz, ganz anders aus. Ich sehe gerade die Claudia vor mir. Ich hatte die Ehre, kurz vor Weihnachten bei ihr in der Klinik zu sein. Freude war es erst einmal nicht, nachdem sie mir einen Tumor aus der Blase rausgeschnitten hatten. Aber ich muss euch sagen, das war fantastisch. Also wie wertgeschätzt ich mich da drin gefühlt habe. Wie kompetent dieses Team war. Wie fantastisch die das gemacht haben. Das war allerhöchste Sahne. Gib's gerne an dein Team weiter. Ich bin jetzt nicht so überschwänglich, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt wieder zu euch kommen. Ne? Ich glaube, in dem Fall würdest du es verstehen. Aber ich dachte mir, was die leisten und wie viele wird es geben, die ihnen das mal sagen. Sie kriegen immer bloß rum, der ist schon wieder zu kalt und warum ist es bloß Abbrot und warum hat der mich jetzt so angepackt? Was Menschen in unserem Land, in den Kliniken, egal wo, leisten, Geschwister. Ich möchte dich ermutigen, ein Wertschätzer, eine Wertschätzerin zu werden. Ich garantiere dir, das fällt wieder auf dich zurück. Das, was du investierst, das kriegst du wieder. Ich spüre es an unseren Kindern. Wir haben ja im Laufe der vielen Jahre insgesamt 20 Pflegekinder großgezogen. Diese Wertschätzung, die fällt zurück. Mein großer Sohn war gestern bei mir, den wir mit 14 Tagen gekriegt haben. Als Pflegekind, was für brutalste Vorgeschichte und Umstände. Wir haben Wertschätzung investiert. Und gestern hat er mal Suppen gemacht. Kommt mein Bub, hat extra für seinen Papa Suppen gemacht. Na Leute, aber wenn die vielleicht jetzt bloß einen Materialwert von 1,80 Euro hat. Aber weißt du, was das für mich heißt? Ich bin stolz bis über beide Ohren. Und habe dann gedrückt und habe ihm das auch gesagt. Geschwister, wenn wir Wertschätzung empfangen, dann verändert sich unser ganzes Leben. Unser Glaubensleben verändert sich, unser Gemeindeleben, unser Arbeitsleben. Wenn die Politik endlich mal dazu überginge, den anderen nicht wieder die neuesten Schimpfwörter an den Kopf zu werfen, sondern vielleicht einmal mit Wertschätzung zu versuchen, mit dem umzugehen. Ich habe die Tage den Noggerberg geguckt, habt ihr das gesehen? Salvador-Anstich. Du lachst dich ja teilweise krank. Ne? Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich nur, du lachst nur auf Kosten von anderen. Eigentlich ist es nicht richtig. Es müsste eigentlich eine Gegenveranstaltung geben. Eine Gegenveranstaltung, wo es um Wertschätzung geht. Also, wenn du diese Bibelstelle betrachtest, dann nimm das mit. Es geht hauptsächlich um Wertschätzung, es geht nicht um Arme. Oder wie alle Facetten dessen, sondern es geht um Wertschätzung. Da ist jemand, diese Frau hat ihre Wertschätzung gegenüber Jesus ausgedrückt, so, dass es Generationen von Menschen heute noch nachlesen können. Kommen wir zu Jesus. Welches Bild haben wir von Jesus? Mich aber habt ihr nicht alle Zeit, sagt Jesus hier. Welches Bild haben wir von Jesus? Was hat er denn gepredigt? Wenn wir etwas erfahren wollen, wie Jesus war oder ist, Geschwister, dann ist es interessant, erstmal zu erfahren, über was er nicht gepredigt hat und nicht gesprochen hat. Zum Beispiel über politische Situationen. Ist uns bewusst, dass zur Zeit Jesu in Israel eine Spezialoperation im Gange war? Da war ein ganz großes Reich und es hat so ein kleines Land annektiert. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Spezialoperation. Und die Juden wollten, dass das Jesus ändert. Und Jesus hat ihnen nicht geraten, zum Beispiel in Ägypten anzurufen, damit sie ihnen die neuesten Waffen liefern. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Jesus hat den russischen und ukrainischen römischen und israelischen Soldaten gepredigt. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Und zu den Soldaten hat er gesagt, verlangt nicht mehr Sold, als euch zusteht. Ich will diesen Krieg nicht beurteilen, Geschwister. Aber ehrlich gesagt fehlen mir die Christen. Die fehlen mir in den Ländern um uns herum, die fehlen mir bei uns. Welche Meinung haben wir dazu? Der Krieg löst niemals Probleme. Jesus hat sich auf diese Diskussion gar nicht eingelassen. Der sagt nur, liebt eure Feinde. Und dann setzt er sogar noch eins drauf. Es gab ein Gesetz, wonach jeder Israelit, wenn ein römischer Soldat gekommen ist, durfte er ihn zwingen, seinen Tornister, und der war nicht leicht, eine Meile zu tragen. Und was sagt Jesus? Wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Auf Deutsch gesagt, wenn du mal an römischen Soldaten richtig in die Bredouille, richtig zum Nachdenken bringen willst, dann sagst du, komm, lass, ich trag's das noch ein wenig. Machen wir alle, ne? Oder? Alle, solche Dienste jeden Tag. Die Ranger machen das fantastisch. Haha. Ha, ha. Ganz schön, was da Jesus gesagt hat. Jesus hat zum Beispiel nicht über die Klimakrise gesprochen. Helmut, Klimakrise, wie kommst du jetzt da drauf? Na bitte, wer von euch schon mal in Jerusalem und in Israel war? Jerusalem ist umgeben von nichts, Sand und Steine. Und außerdem Jordantal und ein bisschen um den See Genezareth rum ist Israel ein riesen Steinhaufen und Sandkasten. Aber wenn Sie Ihr Altes Testament gelesen haben, da steht drin, dass das früher anders war. Dass die ganzen Hügel gegrünt haben. Da war es doch das Erste, wo Sie sagen, Jesus, du bist jetzt der Ortschef von Fridays for Future for Jerusalem. Also es wird es Zeit, dass diese Hügel wieder das Grünen anfangen. Hat Jesus nicht drüber gesprochen. Jesus hat nicht gesagt, pass auf, als Ausweg schmeißt ihr jetzt eure Holzheizungen raus. Und es wird nur noch mit Olivenöl geheizt und gekocht. Ich bin schon böse, ne? Jesus hat auch nicht die Sklaverei abgeschafft. Das ist viel, viel, viele Jahrhunderte später erst passiert. Aber das mosaische Gesetz, Geschwister, hat diese Möglichkeit geregelt. Und im mosaischen Gesetz gibt es einen Passus, nachdem das 50. Jahr ein Erlassjahr gewesen ist. Da musste jeder Sklave freigelassen werden. Wisst ihr, was der Haken bei der Geschichte ist? Es ist nie passiert. Steht im mosaischen Gesetz drin, aber die haben es nie gemacht. Wenn sich das Volk Gottes, wenn sich die Menschen nur an das Gesetz halten würden, wäre alles geregelt. Es war alles geregelt, wann dem, der sich da verkaufen musste, wieder alles zurückgegeben wurde, wie er wieder in seine alten Verhältnisse hineingekommen ist und so weiter und so fort, war alles geregelt. Also hat Jesus darüber nicht gesprochen. Hat Jesus über Sport und Großveranstaltungen gesprochen? Bundesliga, hm? Gab es ja noch nicht. Täusch dich nicht. Gladiatorenwettkämpfe, Geschwister, das war der Brüller in Rom, im ganzen Römischen Reich. Da hast du keine Karten gekriegt.
Wenn du da nicht einen Dauersitzplatz gehabt hast, war da nichts, niente, bist du da nicht reingekommen. Die Gladiatorengeschwister, das waren die Messis und Ronaldos und Mbappés der damaligen Zeit. Die haben Geld verdient, das glaubst du nicht. Das waren die Superstars. Ein Selfie mit so einem Gladiator, da hätten die was dafür gegeben. Ich überzeichne es natürlich jetzt wieder. Der bekannteste römische Arzt aus der Geschichte hat sich mit den Verletzungen der Gladiatoren beschäftigt. Deswegen ist er so berühmt geworden, weil er dadurch auch andere Leute heilen konnte. Kein Thema für Jesus. Geschwister, ich könnte über betriebliche Mitbestimmung, über Urlaub, über Altersversorgung, über Asylrecht, über Demokratie könnte ich sprechen, hat Jesus alles nichts gesprochen. Ja, warum? Weil im mosaischen Gesetz das meiste geregelt war. Mosaischen Gesetz, 5. Mose 15, 11. Weißt du, was da steht? Es werden allezeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust, deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Land. Kommt uns bekannt vor, oder? Alles geregelt, Geschwister, alles geregelt. Wir müssen in unserer heutigen Zeit nicht das Rad wieder neu erfinden. Die meisten Dinge werden im Wort Gottes geregelt. Unsere soziale Verantwortung, wie wir miteinander umgehen, alles geregelt. Aber halt, Moment, was ist denn mit Gender? Gender ist doch nicht geregelt. Doch, es ist geregelt. Es gibt nämlich nach der Biologie nur zwei Geschlechter. Hast du das gewusst? Sagt dir sogar eine Biologie-Nobelpreisträgerin. Kannst du anrufen, kannst du fragen, kriegst du schriftlich. Nach der Biologie gibt es nur zwei Geschlechter. Nicht zu verwechseln mit sozialen Geschlechtern. Von was wir heute diskutieren, ist ein soziales Konstrukt. Gender sind soziale Geschlechter, Geschwister, nicht die Biologie. Also muss Jesus darüber nicht reden. Aber über was hat er denn gesprochen? Was waren die Themen von unserem Herrn? Sein größtes Thema war die Wiederherstellung. Lasst euch versöhnen mit Gott, sagt Jesus. Die Beziehung zum Vater im Himmel, die ist unterbrochen, teilweise katastrophal, kaputt. Hast du gewusst, dass Hitler und Stalin ein katastrophales Vaterverhältnis gehabt haben? Ich glaube sogar, der Präsident Putin gehört auch dazu. Du, da gibt es eine Riesenreihe, da könntest du wirklich mal googeln, wie viele von diesen Despoten und Diktatoren ein katastrophales Vaterverhältnis gehabt haben. Hätte nicht sein müssen, weil Jesus hat Versöhnung gelehrt und gelebt. Geschwister, bevor wir uns in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, über all die Themen, wo ich gerade gesagt habe, ob das jetzt Gender-Ideologie ist, ob das jetzt die ganze Klimakrise ist und so weiter, viel wichtiger ist Wiederherstellung. Wir bekämpfen die Symptome, aber nicht die Ursachen. Die Ursache für all die Dinge, die wir bewegen, ist, dass das Verhältnis zu Gott gestört ist. Und deswegen ist Jesus gekommen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gesunde Vaterschaft als Schlüssel. Weißt du, wie es dir geht? Kannst du die Frage selber beantworten? Wie war deine Vaterschaftsbeziehung oder wie ist deine Vaterbeziehung? Ich kenne aus der Seelsorge viele, viele Fälle. Ganz schlecht. Und ich kann es euch selber nur sagen. Meine Vaterbeziehung war selbst nach meiner Bekehrung über Jahre problematisch. Bis eines Tages ein Bruder zu mir gesagt hat, sag doch mal zu deinem himmlischen Vater Papa. Das war der Schlüssel. Ich habe mich das nicht getraut bis dorthin. Ich habe zu meinem himmlischen Vater nicht Papa sagen können. Und in dem Moment, wo ich zu meinem himmlischen Vater Papa gesagt habe, hat sich das Verhältnis zu meinem leiblichen Vater generell geändert. Mein Papa hat sich auf dem Totenbett bekehrt. Ich habe ihm die Bergpredigt vorlesen dürfen und er hat gebetet. Wiederherstellung, Geschwister. Wir können uns über alles Mögliche unterhalten. Ihr könnt euch als Gemeinde darüber unterhalten, wie gut ihr den Kaffee macht. Super Lobpreis. Alles klasse. Die Stuhlanordnung. Das Ding da oben. Prima. Wunderbar. Wunderbar. Der Teppichboden. Die Farbe gefällt mir. Ich mag blau. Ja. Ja.
Das wichtigste Thema ist Wiederherstellung. Und das wäre das wichtigste Thema in unserer Welt, Geschwister. Wiederherstellung. Gesunde Ehen. Gesunde Familien. Gesunde Arbeitswelt. Gesunde Beziehung zur Obrigkeit. Jesus hat gelehrt, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Wenn du mal nichts weiter vorhast, lese mal wieder die Bergpredigt. Sensationell. Jesus hat über die Nächstenliebe gesprochen. Er hat über Nachfolge gesprochen. Wenn du mich kennenlernst, dann möchte ich, dass du mir nachfolgst. Und was ganz wichtig ist, er hat über die Ewigkeit gesprochen. Geschwister, unsere Zukunft liegt nicht auf dem Mond oder auf dem Mars, dass wir irgendwann eine Station da oben bauen. Unsere Zukunft ist geklärt, wenn du das annimmst. Du hast sogar schon eine Wohnung. Hallo, sag das mal an Berliner. Sag mal an Berliner, es ist eine Wohnung für dich reserviert. Der fällt dir um den Hals und sagt, wo? Gott ist genial. Gott ist genial. Geschwister, und weil die Lehre Jesu so umfassend ist, ist das Evangelium eine, ich sag's mal ganz brutal, eine Kampfansage an den heutigen selbstbestimmten Menschen. Selbstbestimmung ist was Tolles. Es ist toll, dass ich früh aufstehen kann und kann mich entscheiden, was ich heute mache. In der Regel kann ich's. Toll. Aber wenn die Selbstbestimmung mein Gott wird, dass ich das Zünglein an der Waage bin, dass alle um mich herum sich nach mir richten müssen, dass diese ganze Welt, die ganze Gesetzgebung nach mir gehen muss, dann ist irgendwas verkehrt. Deswegen, Geschwister, ist die Heilige Schrift ein Erdbeben für die Fundamente unserer postmodernen Gesellschaft. Die ist ein Erdbeben, die tut alles in Frage stellen, was diese postmoderne Gesellschaft so propagiert. Und sie sucht Lösungen und meint, das ist und eine neue Ideologie. Und die werden niedergemacht und es geht um Mehrheiten. Der Schlüssel ist, lass dich versöhnen mit Gott. So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das ist eigentlich für mich der wichtigste. Mich aber, sagt Jesus, habt ihr nicht alle Zeit. Und das ist der Schlüssel. Wie oft haben wir denn Jesus? Ja, klar, in unserem Gedanken haben wir ihn, in unserem Herzen, wir wissen ganz viel von ihm. Aber wirklich, Zeit mit Jesus zu verbringen. Ich habe die Tage, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, kam mir wieder dieses Buch von Lauren Cunningham. Ich weiß nicht, wer den von euch noch kennt. Das ist der Gründer von Jugend mit einer Mission. Es war übrigens der gleiche, der 1986 vorhergesagt hat, dass die Berliner Mauer und der chinesische Bambusvorhang fallen werden. Der CIA mit seinen zigtausenden Mitarbeitern hat es nicht rausgekriegt. Gott hat dem Mann eine Prophetie gegeben und 3 Jahre später ist die Mauer gefallen. Allerdings müsst ihr auch bedenken, er hat dann gesagt, das wird aber nur für eine verhältnismäßig kurze Zeit sein. Danach wird diese Mauer wieder hochgezogen und der Bambusvorhang auch. Das steht noch aus. Diese Lauren Cunningham, der hat ein Buch geschrieben über seine Berufung, über seine ersten Dienstjahre. Und dieses Buch heißt, bist du es, Herr? Weil immer, wenn irgendwas angestanden war, hat er gefragt, Jesus, bist du das? Bist du es, Herr? Und dann beschreibt er in diesem Buch, wie diese Organisation gewachsen ist, dann haben sie sich um Flüchtlinge gekümmert. Und dann war ihr größtes Ziel ein Flüchtlingsschiff. Dann haben sie von einer griechischen Reederei ein Schiff gekauft und mit ganz viel Spenden und ganz viel Geld versucht, dieses Schiff umzurüsten. Und alles ging schief. Je mehr sie gemacht haben, desto teurer ist es geworden. Nichts hat funktioniert. Und dann haben sie irgendwann gesagt, so okay, jetzt müssen wir mal ein paar Tage beten. Und dann hat sich dieses Team
eine Klausur getroffen und haben das Beten angefangen. Und dann kam ein Eindruck. Da sagt jemand, ja, ich sehe einen Raum und da sind ganz viele Menschen und eine Person, die steht völlig am Rand im Dunkeln. Und jemand hat es ausgelegt, diese eine Person ist Jesus. Das, was das Zentrum eures Denkens ist, ist das Schiff und die Flüchtlinge und die Armen und dieses und jenes. Aber Jesus spielt in euren Überlegungen eigentlich gar keine Rolle mehr. Geschwister, das kann uns passieren. Ich habe es vorhin gesagt, vor lauter toller Kaffeemaschinen und tollen Lobpreis und tolle Jugendarbeit und eure Gemeindefreizeit macht ihr jetzt. Ach, wünsche ich euch von Herzen, dass das klasse wird. Alles gut, aber das Zentrum ist Jesus. Das Zentrum ist Jesus. Letztes Jahr, so Oktober, habe ich mich dann gefreut. Ich gehe jetzt in Altersteilzeit. Ja, und was meint ihr, was ich schon für Pläne mit meiner Frau, also geschmiedet habe? Dann kam als erstes der Blasentumor. War nicht so schön. Gut gegangen, prima. Vorgestern war ich bei der Nachuntersuchung, alles bestens. Und jetzt vor 3 Wochen kommt da was ganz Komisches. Ich mir reiß da und tut so weh. Dann habe ich mich mit Voltaren eingeschmiert. Und auf einmal kriege ich überall Ausschlag. Jetzt habe ich gedacht, ich bin doch nicht irgendwie allergisch auf die Salbe, bis ich rausgekriegt habe, ich habe Gürtelrose. Leute, das ist was sehr Unangenehmes. Ohne Schmerztabletten hältst du das nicht aus. Du schaffst 1-2 Stunden was zu tun und dann bist du fix und fertig. Und ich habe gesagt, Gott, was muss denn das jetzt sein? Jetzt, wo ich in der Blüte meines Lebens bin. Ja, jetzt. Aber ich sage euch, diese Zeiten, wo ich mich dann ins Bett legen musste und muss, das sind sowas von wertvolle Zeiten. Elisabeth hat heute früh gemeint, nur dass du überhaupt zum Predigen rüberkommst. Soll ich was sagen? Ich wollte mir diese Erfahrung nicht vorentgehen lassen, unter unsäglichen Schmerzen vor euch zu stehen und zu predigen. Weil ich wollte das mal erleben, wie es Jesus gegangen ist. Jesus hängt da am Kreuz und der hat noch ganz andere Schmerzen gehabt. Du, der hat keine Schmerztabletten vorher einschmeißen können. Und wird ausgelacht und verspottet. Und dann ordnet er noch an, dass Johannes sich um seine Mama kümmern soll. Und dann sind diese 2 Schächer am Kreuz. Und dann sagt er noch zu dem einen unter unsäglichen Schmerzen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich war, glaube ich, in diesen Schmerzen, Geschwister, seit langer Zeit Jesus nicht mehr so nahe wie im Moment. Also hat es was Gutes. Wir brauchen diese Zeiten. Und wir können Gott keine Vorschriften machen, wie er uns diese Zeiten schenkt. Kann es sein, dass du das auf Ibiza oder Mallorca oder auf den Malediven kennenlernst? Würde ich dir von ganzem Herzen wünschen. Fährst du mit deinem Einbaum da raus und Jesus begegnet dir in dem Einbaum, wenn du gerade Kokosmilch trinkst. Du, das wäre klasse. Aber ich garantiere es dir nicht, gell? Also nicht, dass du denkst, der hat es gesagt. Das Zentrale dieser Predigt, Geschwister. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Wir lassen manchmal Jesus total aus Augen. Und er ist das Zentrum. Er ist das Wichtigste. Und dann lässt es zu, dass Dinge in unserem Leben geschehen, damit wir wieder in die Spur kommen. Also lass deine Gedanken dort, wo sie sind. Lass sie nicht wie Wildpferde weggehen. Mach als erstes den Gedanken, Jesus, was denkst du darüber? Was willst du mir damit sagen? Und ich wünsche es euch von ganzem Herzen, Geschwister, diese innigen Momente, wo du sagen kannst, Jesus, ich weiß, ich habe dir in letzter Zeit nicht immer sehr nahe gestanden vielleicht, aber jetzt. Und ich preise dich dafür, weil das Beste ist, was mir passieren kann. Ich möchte nur für euch beten. Vielleicht könnt ihr die Augen schließen, vielleicht ist jemand da, der sagt, ja, hat mich angesprochen, ich möchte eine neue Berührung. Jesus, wenn da jemand ist, wenn jemand sagt, ich möchte eine neue Berührung. Ich habe vielleicht ein wenig Angst davor, vielleicht ist es so, dass ich an der Klippe stehe und weiß nicht, ob ich runterfalle, aber ich möchte einfach eine neue Berührung. Ich möchte so in deine Nähe kommen, ich möchte, dass diese Gedanken nicht wieder ausufern bis zum Geht nicht mehr, sondern ich möchte in deiner Nähe sein. Ich möchte dich ganz eng an meiner Seite haben. Jesus, ich bitte dich, dass das geschieht heute Morgen und in dieser kommenden Woche, dass die Welt erkennt, dass ich dein Jünger bin und deine Jüngerin. Und dass es das Beste ist, was mir und uns passieren kann, in deiner Nähe zu sein. Amen.